Also ich finde es erstaunlich, dass doch so viele da sind und nicht Karneval feiern. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen zurzeit ja so eine Reihe über unsere Vineyard-Werte. Und als es vor ein paar Wochen darum ging, welche Predigt ich nehmen würde, habe ich ganz spontan Gottes Gegenwart erleben. Wir lieben es, Gott anzubeten und Raum zu schaffen für seine Gegenwart. Ganz klar. Dort erleben wir Vergebung, auch völlig klar. Heilung, okay, und Befreiung. Bei Heilung bin ich irgendwie ins Stutzen geraten und prompt habe ich mir genau das ausgesucht. Ich habe mich natürlich manchmal gefragt, warum ich mir immer so die Sachen aussuche, die mir selber gar nicht so leicht fallen. Ich glaube, damit ich mir selber predigen kann. Weil dann beiße ich mich dadurch das Thema durch und hinterher hoffe ich, ein bisschen schlauer zu sein. Ja, und dann fand ich das ja total genial, wie Gott das so macht. Da hatte man super Timing. Letzte Woche das Zeugnis von Ellen, die hier vorne stand und mit einer Wahnsinnsbegeisterung erzählt hat, was sie erlebt hat, dass sie krank war, dass sie zwei Diagnosen gekriegt hat, die wirklich ziemlich erschreckend waren und am Ende die Ärzte ihr sagen mussten, nö, hast du gar nicht, bist du gesund. Das fand ich irgendwie ein gutes Timing. Gute Steilvorlage, um heute zum Thema Heilung ein bisschen was zu erzählen. Also Thema Heilung wirft bei mir einiges an Fragen auf. Wieso heilt Gott den einen und den anderen nicht? Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, damit Gott heilt? Wenn ja, was habe ich bisher falsch gemacht? Weil so richtig funktioniert, hat es nicht. Oder die Frage nach den Menschen, die behindert sind, die krank oder behindert zur Welt kommen. Sind die jetzt falsch? Muss ich dafür beten, dass Gott sie irgendwie richtig macht? Stimmt mit denen was nicht? Und am Ende die Frage, wozu ist Heilung eigentlich gut? Also genau genommen ist Heilung ja doch nur ein Aufschub. Also ich kann heute Heilung erfahren, gesund werden, mich frisch und aufgetankt fühlen. Ich weiß aber, solange ich hier auf der Erde lebe, wird jeder Tag einen Tag später werden, ich werde älter werden, ich werde mit Sicherheit auch etwas gebrechlicher werden, ich werde auch wieder beten, ganz klar. Aber ich kann mal davon ausgehen, dass Gott mich nicht jedes Mal heilen wird und ich nicht irgendwann gesund und kraftvoll sterbe. Davon gehe ich mal aus. Wozu ist also eigentlich Heilung gut? Nur ein Aufschub? Noch ein bisschen länger hier auf der Erde zu bleiben, obwohl ich doch eigentlich irgendwann bei Jesus sein will? Also wenn ich da so dran gehe, dann kann ich mir das Heilungsgebet natürlich sparen. Dann kann ich auch nicht enttäuscht werden, dass Heilung nicht stattgefunden hat. Also eine Menge Fragen und ich werde so ein paar wahrscheinlich heute beantworten, aber wahrscheinlich auch wieder ein paar neue aufwerfen. Ich glaube nicht, dass man das so richtig erschöpfend behandeln kann, zumindest nicht in einer Predigt. Ich werde jetzt die ganzen Zeugnisse von Heilung im Lukas-Evangelium mit euch durchjagen. Relativ schnell, weil sonst würden wir es nicht schaffen. Aber ich habe mir eine bestimmte Brille aufgesetzt. Ich habe mir einmal die Brille aufgesetzt. Wozu ist Heilung gut? In jedem einzelnen Heilungszeugnis. Und was passiert eigentlich in dieser Beziehung von den Menschen, die in dieser Heilung irgendwie eine Rolle gespielt haben? Ich fange mit dem ersten Heilungswunder an. Es war jetzt so, dass Jesus seit einigen Sabbaten unterwegs war in den Synagogen und er hat dort gelehrt. Die Leute waren auch total begeistert von ihm, bis er in seiner Heimatstadt das dann auch machte und die Leute sagten, er hat ihn da eröffnet, dass die Schrift erfüllt ist, dass er der Messias ist. Das fanden die dann nicht mehr ganz so witzig und jagten ihn von zu Hause, also von dort weg aus seiner Heimatstadt. Und auf dem Weg daraus ist er bei seinem Jünger Simon Petrus eingekehrt. Dort war die Schwiegermutter erkrankt an einem starken Fieber. Und dann baten die Familienangehörigen Jesus, dass er doch diese Schwiegermutter heilen sollte, was er auch tat. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Also, so für Fieber beten, das geht ja noch. Ne? Vor allem, wer sonst hätte ihnen dienen sollen? Hätten sie ihr Essen jetzt selber machen müssen? Wer hat den Haushalt geschmissen? Also wozu ist in dem Moment Heilung gut? zum Dienst, damit wir unsere Arbeit tun können. Ja, was ist mit der Beziehung? Es waren die Verwandten, die stellvertretend für diese Schwiegermutter gebetet haben. Entweder war sie schon fast im Delirium in diesem Fieber, dass sie es selber nicht tun konnte, oder sie wusste überhaupt gar nicht, dass Jesus da ist. Oder sie wusste gar nicht, dass Jesus diese Macht überhaupt hat. Das kennen wir auch. Wir beten für Menschen, die gerade selber nicht in der Lage sind oder die Jesus einfach noch nicht kennen. Das nächste Heilungswunder, die Heilung eines Aussätzigen. Um rauszufinden, wozu da die Heilung gut ist, muss man ein bisschen ausholen, nämlich die Gesetzeslage sich damals angucken. Also, zum einen ist es so, dass ein Aussätziger nicht einfach nur krank war. Er war unrein. Er konnte sich also nicht mehr unter das Volk mischen und musste sogar seine Klamotten zerreißen. Und wenn er irgendwo herging, musste er schreien, unrein, unrein. Also ich stelle mir das sowieso schon schlimm vor, Aussatz zu haben. Es muss furchtbar sein. Aber wie schlimm ist es dann nochmal, vor sich her zu brüllen, dass man aussätzig ist, und alle anderen machen natürlich einen riesen Bogen um einen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil jeder, der einen Mann berührt als Aussätzigen, selber unrein wird, für zumindest diesen Tag. Er muss dann also seine Klamotten waschen und bis zum Abend darf er dann wiederum nicht jeden berühren. Und wenn jetzt mal jemand denkt, dass er von Aussatz geheilt worden ist, da gibt es dann auch Gesetze. In Mose steht ein Gesetz, das ist seitenlang, dass wenn jemand glaubt, vom Aussatz geheilt worden zu sein, dass er zum Priester gehen muss. Nicht nur an einem Tag, und der wird nicht nur einmal kontrolliert, nein, mehrere Tage hintereinander guckt der Priester, ob der Aussatz wirklich verschwunden ist, ob er auch nicht wiederkommt und so weiter. Aber damit nicht genug. Wenn er dann wirklich als geheilt befunden wurde vom Priester, kam die nächste Prozedur. Dann musste man nämlich ein Opfer bringen, nicht eins, sondern zwei, um als gereinigt vor Gott auch dazustehen. So, es ist jetzt aber so, im Alten Testament hat es das nie gegeben. Dieses Gesetz ist tatsächlich nie in Kraft getreten. Also es wurde nie angewandt, weil der Einzige, von dem wir lesen können, das ist Naaman. Und Naaman war ein Syrer. Der unterstand diesem Gesetz überhaupt nicht. Der musste diese ganze Prozedur gar nicht machen. Und weil das Volk Israel das jetzt einfach nie erlebt hatte, sind die schon mal so heimlich, still und leise davon ausgegangen, dass das sowieso irgendwann nur der Messias tun könnte, einen Aussätzigen heilen. Das hat man so dann vorausgesetzt. So, jetzt haben wir eben gehört, dass Jesus vertrieben worden ist aus seiner Stadt. Es war damals, als Jesus lebte, also nicht im ganzen Alten Testament, sondern zur Zeit Jesu, war das so, dass es immer wieder mal Menschen gab, die haben behauptet, sie seien der Messias. Die von sich behauptet haben, ich bin derjenige, auf den ihr so lange wartet. Und immer dann, wenn das passierte, war es auch so, dass sich andere Leute angeschlossen haben, dass sich dann so eine Bewegung daraus ergab. Und die Pharisäer haben ganz klar gesagt, das müssen wir prüfen. Und auch das, dafür gab es dann Regeln. In der ersten Phase wurden Leute ausgeschickt, die guckten einfach nur, was macht dieser angebliche Messias da? Ist das irgendwie relevant? Ist das irgendwie wichtig? Das war die erste Phase. Nur gucken, nicht fragen, nicht diskutieren, nur gucken. Dann haben sie Bericht erstattet und in der nächsten Phase, da durften sie dann auch Fragen stellen. Diesem angeblichen Messias. So, und bei diesem nächsten Heilungswunder, bei dem Wunder, bei der Heilung des Aussätzigen, ist es so, dass Jesus dann nicht zufällig ganz alleine mit diesem Aussätzigen ist. Nein, er ist im Prinzip umringt von all diesen Beobachtern, von anderen Menschen, aber eben auch von diesen Pharisäern, die gucken wollen, was macht dieser Kerl da eigentlich? Ich lese das einfach mal vor. In einer der Städte traf Jesus einen Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Er fiel auf sein Angesicht. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun. Sei gesund. Im selben Augenblick wich der Aussatz von ihm. Jesus befahl ihm, nicht über seine Heilung zu reden. Geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen, forderte ihn auf. Bring ein Opfer dar für deine Heilung, wie Mose es vorgeschrieben hat, ihnen zum Zeugnis. So, jetzt haben wir wieder diese Beobachter da, die haben das jetzt mitgekriegt, das hat funktioniert. Jesus hat gesagt, du sollst rein sein vom Aussatz, das hat funktioniert. Jesus hat sich an die Regel gehalten, dass derjenige, der geheilt worden ist, auch wirklich zum Priester geht und das prüfen lässt. Heilen wäre noch das eine gewesen, aber reinmachen ist eindeutig eine Sache von Gott. Warum hat Jesus dieses Wunder getan? Also wozu ist da Heilung gut? Steht da ganz klar, ihnen zum Zeugnis, diesen Beobachtern zum Zeugnis, um zu beweisen, doch, ich bin der Messias. Und wozu Heilung heute? Damit auch die Kritischen zu sehen bekommen, dass Gott wirklich Macht hat, auch jetzt und hier und heute. Die Beziehungsfrage, der Aussätzige, er fiel auf sein Angesicht und flehte. Also eine sehr demütige Haltung. Unterstrichen nochmal damit, dass er sagt, wenn du willst, wenn du es willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus, er berührt den Aussätzigen. Etwas hatte ich eben ein bisschen ausgeholt. Das hat der Aussätzige wahrscheinlich nicht allzu oft erlebt, dass er berührt wird. Das muss wirklich Liebe sein. Und Jesus wollte. Es war sein Wille, dass dieser Aussätzige tatsächlich geheilt wird. Das nächste, das Sabbatwunder. Also es war so, dass er schon einmal mit seinen Jüngern unterwegs war, Jesus, und dass die heimlich, still und leise oder ganz öffentlich, ganz ohne weiteres, so Ähren abgepflückt hatten. Das hatten dann die Pharisäer gesehen, hatten sich schon da aufgeregt. Wie kannst du es wagen? Am Sabbat darf man das nicht. Da hatte Jesus schon gesagt, nee, Gott steht über dem Sabbat und über den Gesetzen. Und jetzt kommt das andere Sabbatwunder. Ich lese auch das vor. Es geschah aber auch an einem der anderen Sabbaten, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Er aber kannte über ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie mit Jesus tun sollten. Ganz schön provokant, dieser Jesus. Also er stellt diesen Menschen mit der verdorrten Hand in die Mitte, sodass es jeder sieht. Und dann stellt er die Frage, ob man am Sabbat was Gutes tun darf. Und er stellt ja so ein bisschen diesen Pharisäern auch, dass sie es nicht tun würden. Er kann diese Gedanken förmlich riechen, guckt jeden Einzelnen an und heilt dann. Also, wozu ist da die Heilung da? Um klarzustellen, wer eigentlich der Herr ist. Denn Jesus sagt, der Sabbat ist nicht einfach nur ein Gesetz. Dort dürfen wir noch was Gutes tun. Und die Beziehung? Welche Beziehung hatte Jesus zu diesem Menschen mit der verdorrten Hand? Sie waren gemeinsam in einer Gemeinde, in einer Synagoge. Geschwister im Geist. Nächstes Heilungswunder. Da ist ein römischer Hauptmann. Der lässt durch Boten bitten, dass sein geliebter Knecht geheilt wird. Und zwar auf Entfernung. Denn Jesus macht sich auf den Weg, diesen Knecht wirklich zu heilen, zu diesem Hauptmann zu gehen. Da kommen ihm aber schon wieder Bedienstete entgegen und sagen, stopp, brauchst gar nicht kommen. Unser Herr, unser Hauptmann, der glaubt auch, dass du das auf die Entfernung kannst. Und Jesus ist ziemlich erstaunt darüber, dreht sich um und hat wahrscheinlich wieder die Pharisäer hinter sich herlaufen und all die anderen und sagt, hey, solch einen Glauben habe ich in Israel noch nicht erlebt. Wie vorbildlich. Da glaubt jemand, der erkennt an, dass es tatsächlich auch auf Entfernung geht, dass Jesus gar nicht körperlich anwesend sein muss, sondern dass er das auch so will. Jesus erweckt den Sohn einer Witwe. Ach, Vorbild, ne? Vorbild war das Wozu und die Beziehung, das Anerkennen der großen Macht Jesu auch über die Entfernung. Das nächste Wunder. Jesus erweckt den Sohn einer Witwe. Und als der Herr sie, diese Trauergesellschaft, sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu der Mutter, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Was sagt diese Geschichte über das Beziehungsgeflecht aus? Jesus sieht etwas, er sieht diese Frau, diese Witwe, keinen Mann, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trägt. Und er hat Mitleid, so richtigen Kummer, der ihn innerlich bewegt. Also das, was wirklich innen drin so richtig wehtut. Also, er hat es körperlich gespürt. Er hat Mitleid. Er kann mitfühlen. Und die Mutter? Ich denke mal, dass die vielleicht überhaupt gar nichts erwartet hat. Also die hat einfach damit gerechnet, sie trägt ihren Sohn jetzt zu Grabe. Und damit war es das. Also die dürfte ziemlich überrascht gewesen sein. Und wozu hat Gott das jetzt gemacht? Wozu hat Jesus diesen Sohn vom Tode auferweckt? Er wollte, dass die Frau versorgt und getröstet ist. Denn eine Witwe hatte es damals definitiv nicht leicht. Sie hatte keinen Versorger mehr. Es gibt noch das Wunder, das habe ich, glaube ich, überschlagen. Das Wunder über das Dach. Die Männer, die ihren Freund übers Dach hinunterlassen, die sind stellvertretend und sehr zielgerichtet losgegangen und haben risikoreich diesen Mann, weil sie durch die Tür nicht durchkamen, über das Dach. Das haben sie abgedeckt, das hätten sie eventuell hinterher auch zahlen müssen, nehme ich mal an, ihren Freund darunter gelassen. Dieser Freund war ohnmächtig und konnte nichts machen. Der konnte selber überhaupt nichts eingreifen. Ich weiß auch nicht, ob ihm das vielleicht gar nicht recht gewesen wäre, dort hinuntergelassen zu werden. Das kann sein. Vielleicht hat er auch sogar gezetert und gesagt, nee, das will ich nicht. Aber die Freunde haben das durchgezogen. Genau, diese Entschlossenheit und diese Risikobereitschaft und diese Freundschaft, die da eine Rolle spielte. Aber jetzt habe ich noch ein letztes Doppelwunder. Die blutflüssige Frau und das tote Mädchen. Ich lese euch das vor. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich vor Jesus nieder und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen. Denn sein einziges Kind, ein 12-jähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Als sie bis zu Jesus gekommen war, berührte sie von hinten eine Quaste seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Einfach so. »Wer hat mich angefasst?«, fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, Meister, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat? Es gab ja schließlich echt was Besseres zu tun. Ne? Er war auf dem Weg zu einer Familie, wo ein Kind im Sterben lag. Und natürlich berührt man da. Also konnte Jesus nicht mal ein bisschen Gas geben? Gab Wichtigeres zu tun. Und Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Und als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, fiel sie zitternd vor ihm auf die Knie. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort geheilt wurde. Ich stelle mir das ein bisschen peinlich vor. also nicht nur die Geschichte mit meinem Körper dazu erzählen, was der gerade nicht so richtig macht, auch, dass ich so heimlich dreist an den Rockzipfel von Jesus gefasst habe. Und dass ich unrein, wie ich war, mit Blutung ist man als Frau unrein, mich unter die Menschenmenge begeben habe. Da gehörte ich dann nicht hin. Also ein bisschen peinlich. Und was macht Jesus? Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Und noch während er mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus des Jairus gelaufen und rief, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar und deine Tochter wird gerettet. Und als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Eine Handvoll Leute. Alle klagten und weinten um die Tote, aber Jesus sagte, hört auf zu weinen, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, die Handvoll Leute, die dabei war, seine Jünger und die Eltern. Obwohl sie es ja schließlich schon mal erlebt haben, zumindest die Jünger, dass Jesus schon einen Toten auferweckt hat. Und Jesus schickte sie alle weg. Jetzt war er alleine mit dem Mädchen. Dann fasste er die Tote bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde das Kind wieder lebendig, stand auf und Jesus ließ ihr etwas zu essen bringen. Wieso Heilung? Einfach so. Da waren jetzt kein Pulk an Zeugen dabei. Da war, keine Ahnung, einfach so. Und die Beziehungsgeschichte, es war die Gegenwart Jesu in diesem Pulk von Menschen, die allein dazu geführt hat, dass die blutflüssige Frau gesund geworden ist. Einfach nur seine Gegenwart. Vielleicht auch ein bisschen Dreistigkeit, dass sie es erwartet hat, weil sie hat es ja mit Absicht getan. Und dann noch etwas, das habe ich hier gar nicht draufstehen, aber die Eltern und die Jünger, die waren ungläubig. Die haben nicht geglaubt, dass Jesus heilen würde und er hat es trotzdem getan. Jetzt war es damals so, jetzt sind wir alle Heilungsgeschichten durch, dass es immer noch Kranke gab. Also Jesus hat auch manchmal den Ort verlassen. Da sind die Menschen gekommen und haben ihre Kranken mitgebracht oder ihre eigene Krankheit in der Hoffnung, dass Jesus sie heilt. So ein bisschen auch in der Erwartung, weil diese Bewegung, das, man hat es ja gespürt, es wurde einem ja zugetragen. Die Erwartung, Jesus kann mich heilen, da gehe ich hin. Und dann verschwand Jesus und sagte, nö, ich muss noch woanders das Evangelium verkünden. Ich kann jetzt nicht hier bleiben. Also es gab Leute, die da enttäuscht wurden. Oder es waren Leute da und erwarteten, dass Jesus heilt und Jesus zieht sich zurück auf einen Berg und betet. Auch die wurden nicht geheilt. Und ich glaube, das ist so dieses Spannungsverhältnis, in dem wir auch immer, immer wieder stehen. Die einen werden geheilt, die anderen nicht. Manchmal schwer zu ertragen. Unser Glaube an Jesus ist kein Garant dafür, dass wir geheilt werden. Jesus sagt, der Vater im Himmel lässt seine Sonne über Böse wie über Gute scheinen und den Regen lässt er regnen auf Fromme und Gottlose. Also, unser Glaube alleine scheint es nicht zu sein. Ja, was machen wir denn dann, wenn unser Glaube nicht, also unsere Heilungsgebete nicht erhört werden? Wenn Heilung also nicht stattfindet? Und wenn ich ganz viel von dieser Heilung abhängig mache, wenn ich also wirklich glaube, ich brauche das jetzt, dass Gott mir diese Heilung schenkt. Was passiert, wenn sie nicht stattfindet? Ich denke, mein Glaube wird vielleicht ein bisschen anfangen zu wackeln. Ich werde mit Sicherheit nicht mehr so entschlossen beten. Immer dann, vorausgesetzt, ich denke, Heilung ist Dreh- und Angelpunkt. Und ich werde unter Umständen auch nicht mehr unbedingt anerkennen, dass Gott die Macht hat, zu heilen. Ich fange immer bei mir an mit den großen Zweifeln. Ne? Was kann ich denn noch richtig machen? Das ist beim Fürbeter, aber auch wenn ich diejenige bin, die Heilung braucht. Was ist, wenn sie nicht stattfindet? Ja, ohnmächtig bleibe ich und fremd fühle ich mich wahrscheinlich auch. Ich werde nicht überrascht und wahrscheinlich zweifle ich dann auch an meinem Glauben. Er hat nicht gereicht, es war zu wenig. Mein Glaube hat mich nicht retten können. Ja, und die Dreistigkeit habe ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Und ob ich am Ende dann noch zu so einer Gemeinde gehören will, weiß ich auch nicht. Immer vorausgesetzt, Heilung wäre Dreh- und Angelpunkt in meinem Glauben. Was würde ich von Gott denken? Ob er noch Aufmerksamkeit für mich hat, dass er sich mir noch zuwendet? Irgendwann würde ich vielleicht sogar glauben, der hat nicht mal die Liebe für mich. Und der will ja auch gar nicht, dass ich gesund werde. Und ob der überhaupt spüren kann, wie es mir geht, ob der wirklich so ganz bei mir ist, wahrscheinlich würden auch all diese Dinge wegfallen. Wenn ich meinen Glauben, wenn ich mein Erleben wirklich von der Heilung abhängig mache, meine Beziehung zu Gott davon abhängig mache. Also ich wünsche mir, dass meine Liebe zu Jesus nicht davon abhängig ist, dass sich seine Liebe in der Heilung und nur in der Heilung zeigt. Ich wünsche mir, dass er auf vielen, vielen anderen Wegen das auch noch zeigt. Aber umgekehrt möchte ich deswegen ja jetzt nicht aufhören, für Heilung zu beten. Also ich möchte weiterhin diese Entschlossenheit haben und vielleicht auch diese Dreistigkeit. Und ich möchte darum bitten, dass sein Wille geschieht und dass mein Wünschen, dass das vielleicht zusammenkommt, dass ich das gemeinsam erleben kann, dass es wirklich da ist, dass ich seine Gegenwart genau da erlebe. Und ich möchte dieses Staunen haben, wenn das dann passiert. Ich habe noch eine kleine Geschichte von einer Frau, die habe ich auf einer Tagung kennengelernt. Sie lebte mit ihrem Mann in Amerika und ihr Sohn lebte in der Schweiz. Und eines Nachts ist sie wach geworden von einem ganz furchtbaren Traum, dass nämlich ihr Enkelkind aus dem Fenster gefallen war. Und so hat sie sofort ihren Mann geweckt und die haben gebetet. Und am nächsten Morgen kam ein Anruf von dem Sohn. Und er sagte, Mama, musst dir vorstellen, die ist aus dem Fenster gefallen und wie durch ein Wunder ist nichts passiert. Und dann hat diese Frau zu mir gesagt, das fand ich total klasse, Astrid, glaub bloß nicht, dass es an meinem Gebet gelegen hat oder dass Gott von meinem Gebet abhängig gewesen ist. Nein, das nicht. Aber in seiner Gnade hat er mich mit hineingenommen. Hat er mich mit hineingenommen in dieses Geschehen und ich durfte dabei sein, ich durfte es erleben. Und das ist so mein Wunsch, dass wir mit unseren Gebeten das hier und da einfach mal erleben. Dass Gott uns damit hineinnimmt, dass wir dann in dem Moment, wo wir für jemanden beten und wirklich ein Heilungswunder passiert oder aber dieser Mensch Gottes Gegenwart spürt, Gottes Liebe spürt, dass sich dann der Himmel aufreißt und ich mit in diesem Lichtkegel stehe, dass ich damit hineingenommen bin. Das wünsche ich mir eigentlich für jeden, dass wir den Mut weiterhin haben, für Heilung zu bitten und uns nicht entmutigen lassen. Weil das sind die Momente, wo ein Stück Herrlichkeit Gottes mit auf die Erde fällt. Ja, ich finde, das ist immer wieder ein Versuch wert. Wer jetzt für sich merkt, dass er das verloren hat, diesen Mut, weil einfach zu viel Enttäuschung war oder weil er an sich selber zweifelt, irgendwie mal denkt, ja, mein Glaube reicht halt nicht, für diejenigen möchte ich gerne beten. Also wen das betrifft, den möchte ich einfach bitten, nach vorne zu kommen. Ich muss mich da einfach mit einschließen. Ich gehöre da genauso zu. Immer wieder fühle ich mich entmutigt oder habe ich dann nicht mehr den Mut oder traue mich nicht. Also wem das noch genauso geht, den möchte ich einfach bitten, nach vorne zu kommen. Und dann bete ich dafür.